Lieber Herr, wir danken dir, dass dein Name wunderbar ist und dass wir es mit einem Wundergott zu tun haben, der wunderbare Kraft in unser Leben gebracht hat durch das Evangelium, durch den Herrn Jesus Christus. Und wir danken dir auch für die Lektionen von Simson. Wir beten, dass du uns hilfst in dieser Vormittagsstunde jetzt. Amen. Wir haben also noch etwas über Simson. Wir haben Zeit, weil wir sind zeitmäßig ganz gut dran, das ist gut. Wir brauchen das ein bisschen auch, weil wir ein bisschen uns Zeit nehmen wollen. Simson ist ja doch sehr bekannt, aber auch sehr hilfreich von den Lektionen, die wir lernen können. Also, wir waren in Vers 8, Manoach flehte zu Yahweh und, nein, wir waren schon weiter. Bitte? Wo waren wir? 18, danke. Der Bote des Herrn, der Bote Yahwehs, sagte zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es Yahweh auf dem Felsen. Er aber handelte wunderbar. Also hier handelt er übernatürlich. Das ist wunderbar, oder? Außergewöhnlich. Übernatürlich, mit übernatürlicher Kraft, hier geht es übernatürlich zu. Und Manoach und seine Frau sahen zu, die haben es gesehen. Also als er das Opfer darbringt, tut der Herr dieses Wunder. Was ist das Wunder, das wir gerade beschrieben dann? Es geschah, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel Yahwehs in der Flamme des Altars hinauf. Wenn man da zuschaut, dann weiß man, was ein Wunder ist, oder? Wenn man so etwas sieht. Und das haben die miterlebt, das haben die gesehen. Jetzt ist ihnen alles klar. Also Manoah und seine Frau schauen zu, wie hier der Engel in der Flamme in den Himmel fährt. Diese Kraft ist unfassbar, wie sein Name unfassbar ist, sein Wesen unfassbar ist. Und wir dürfen jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken. 1000 Jahre später kommt derselbe Engel Yahwehs auf die Erde. Im Fleisch, in der Inkarnation, in der Menschwerdung und spricht diese wunderbaren Worte. Dort auf den Straßen Palästinas, in Lukas Kapitel 10, Vers 21. Da die Philister der Welt, die Unbeschnittenen der Welt, waren da die jüdischen Führer. Die waren zu Unbeschnittenen geworden an Herzen und Ohren. Und die hat er stehen gelassen. Ein paar Fischersleute hat er um sich gesammelt und ein paar einfache Menschen, Zöllner und Sünder. Und man könnte sich fragen, ob er denn enttäuscht war über seinen Dienst, dass die Obersten ihn verlassen haben und nicht zugehört haben. Aber nur ein paar einfache Menschen, die waren bei ihm. Und man könnte sich fragen, war er enttäuscht? Da kommen diese schönen Worte aus seinem Mund in Lukas Kapitel 10, Vers 21. Ich danke dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Es heißt, er frohlockte im Geist, er freute sich. Ja. Ich danke dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Vor Weisen und Verständigen hast du es verborgen. Und Unmündigen hast du es geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es vor dir wohlgefällig. Gott ist kein Ding, das man auf menschliche Weise mit menschlichem Verstand erkennen kann und analysieren kann. Man kann sich nicht hinsetzen, so jetzt tun wir ein bisschen Gott ausforschen. Das geht nicht. Gott kann man nur erkennen, wenn er sich offenbart. Und er hat sich geoffenbart in Jesus Christus. Das ist ja auch bei uns Menschen auch so, oder? Weil Gott eine Person ist, muss er sich entscheiden, dass er sich öffnet. Eine Person kannst du nur wirklich kennenlernen, wenn diese Person sich entscheidet, sich dir zu öffnen. Ansonsten bleibt sie verschlossen. Und Gott kann man nur kennenlernen, wenn dieser Gott sich uns öffnet. Und sonst bleibt er uns verschlossen. Und jetzt öffnet sich Gott in Jesus Christus, offenbart sich in Jesus Christus. Was ist sein Name? Jesus Christus kommt auf die Erde und was bringt er? Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, sagt er im Gebet, in Johannes 17. Vater, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Also der Herr kam auf diese Erde, der Herr Jesus Christus, kam auf die Erde, um uns den Namen des Vaters kundzutun. Das war sein Auftrag. Gott zu offenbaren. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters oder der zur Brust des Vaters hin ist, der an der Ehrenplatz des Vaters ist, der hat ihn kundgetan, der hat ihn dargestellt und geoffenbart. Der Weise rühme sich seiner Weisheit, der Stärke rühme sich seiner Stärke und so weiter, und der Reiche rühme sich seines Reichtums. Aber wer sich rühmt, der rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu kennen. Immer noch Jeremia 9, Vers 22 und 23. Dass ich der Herr bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen. Gott, wir sollen uns rühmen, wenn wir Gott kennen. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Gott zu kennen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Niemand weiß, was in dem Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Und niemand weiß, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und diesen Geist hat Gott uns geoffenbart, sodass wir jetzt erkennen können, die Dinge, die uns von Gott geschenkt sind. Das hat Paulus gesagt im 1. Korinther 2, die Verse 9 bis 12. Wir haben den Geist, Vers 12, wir haben den Geist Gottes, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und wir haben, der Herr Jesus hat uns den Namen des Vaters kundgetan, er hat uns Gott geoffenbart und wir dürfen jetzt Gott kennenlernen. Wir dürfen mit diesem Gott leben, unser ganzes Leben lang auf dieser Erde, und dann in der Ewigkeit dürfen wir ihn noch mehr kennenlernen. Das ist herrlich. Sein Name heißt wunderbar. Und darum geht es, diesen Namen kennenzulernen, diesen übernatürlichen Namen. Aber wir müssen zurück zu Richter, Kapitel 13, Vers 20. Und es geschah, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Bote Jahwes in der Flamme des Altars hinauf. Und Manoah und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Und der Bote Jahwes erschien Manoah und seiner Frau hinfort nicht mehr. Da erkannte Manoah, dass es der Bote Jahwes war. Ja, es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis der Manoah das erkannte. Aber immerhin, er hat es erkannt. Die Frauen sind manchmal schneller mit Erkennen. Manoah sagt zu seiner Frau, wir werden gewiss sterben, denn wir haben Gott gesehen. Und manchmal sind die Frauen auch logischer als die Männer im Denken. Manoah denkt jetzt, jetzt müssen wir sterben, denn was war Gott? Und es steht doch im Buch Mose, wer Gott sieht, der muss sterben. Niemand kann Gott sehen und das überleben, oder? Die Frau sagt, wenn es Jahwe gefallen hätte, uns zu töten, dann hätte er nicht ein Brandopfer und ein Speisopfer aus unserer Hand angenommen. Und er hätte uns dieses nicht alles gezeigt. Und hätte uns dieses alles nicht gezeigt, noch uns zu jener Zeit dergleichen vernehmen lassen. Also seine Frau denkt hier recht logisch und sagt, schau, das kann nicht sein, dass wir jetzt sterben müssen. Der Engel hat ja gesagt, dass er was vorhat mit uns. Und er hat das Brandopfer angenommen, das Speisopfer angenommen. Gott hat nicht die Absicht, jemanden zu töten, nachdem er das Opfer angenommen hat. Nein. Und die Frau gebar einen Sohn und sie nannte seinen Sohn Simson, der sonnige, sonnengleiche, starke. Und der Knabe wuchs heran und Jahwe segnete ihn. Und der Geist Jahwes fing an, ihn zu treiben. Also anzuschubsen, im positiven Sinne. In Manachedan, im Lagerdan, zwischen Zorha und Eshtaol. Zorha, jetzt haben wir das hier auf der Karte, da oben, Zorha ist hier. Und Eshtaol dürfte an der Küste sein. Ist hier nicht eingezeichnet. Und Simson ging nach Timna. Timna ist gar in der Nähe von Zorha. Und Simson ging nach Timna. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Man muss beachten, wie oft das Wort Sehen vorkommt und die Augen in diesen Abschnitten. Der Simson hat immer wieder geschaut und umgeschaut und dorthin geschaut und Seine Augen, das war diese Schwäche. Als junger Mann ließ er sich vom Heiligen Geist treiben und jetzt lässt er sich ein bisschen von den Frauen treiben. Später lässt er sich noch mehr von den Frauen treiben. Und jetzt kommen die Taten Simsons. Da haben wir mehrere Taten. Ich habe hier den Überblick, ich habe hier acht Abschnitte. Man könnte es wahrscheinlich auch anders einteilen, aber ich habe es jetzt mal so eingeteilt. Wir haben zuerst einmal den Löwen, die Geschichte mit dem Löwen, die Verse 1 bis 9, Kapitel 14. Da lesen wir, dass der Geist des Herrn über ihn kam, als er den Löwen besiegte. Dann haben wir die 30 Philister, denen er die Feierkleider besorgt, indem er 30 andere, also den einen, den Brautbegleitern, besorgte die Feierkleider, indem er andere 30 Philister tötet. Aber da kommt auch der Geist des Herrn über ihn. Und das dritte ist dann die Rache für die Verheiratung. Weil ja seine Frau, die er inzwischen geheiratet hatte, wird dann einem der Brautbegleiter gegeben. Und da rächt er sich dann in Kapitel 15, Vers 1 bis 5, indem er die Saat der Philister verbrennt. Gerste oder jedenfalls Getreide hat er hier verbrannt. Und indem er die Füchse durch das Korn jagte und ihnen die Schwänze anzündete. Das vierte ist dann die Rache für die Verbrennung seiner Frau, weil die Philister dann als Rache ihm gegenüber seine Frau verbrannt haben und deren Familie und deren Häuser, deren Haus, hat er sich dann gerächt an den Philistern. Verse 6 bis 8 in Kapitel 15. Und daraufhin haben wir die 1000 Philister, da kommt jetzt ein großer Sieg, die 1000 Philister mit dem Eselskinnbacken, die er schlug in den Kapitel 15, Vers 9 bis 20. Dort kam auch der Geist über ihn, heißt es. Und dann haben wir in Kapitel 16 das Ausreißen des Stadttores von Gaza. Dort sterben keine Philister, aber es ist trotzdem eine Tat, eine Krafttat. Aber hier steht nichts vom Geist. Und dann schlussendlich, das ist jetzt keine Tat, sondern das ist jetzt einer der größten Fehler, die Preisgabe seines Geheimnisses, des Geheimnisses seiner Kraft. Kapitel 16, Vers 4 bis 21, wo er dann seine Augen verliert. Und dann Kapitel 16, Vers 22 bis 31 als achte Geschichte, dann seine wirkliche Glaubenstat zum Schluss, auf die ja auch der Hebräerschreiber hinweist, denn es ist der einzige Glaubenstat, die wir wirklich finden da bei Simson. In Hebräer 11 muss wohl daraufhin der Bezug genommen sein. Simson hatte also zwei Besonderheiten. Einerseits eine besondere Kraft im Gegensatz zu der fleischlichen Stärke der Philister und andererseits ein besonderes Geheimnis, das nur er wusste und das den Philistern für die Philister ein Rätsel war, das im krassen Gegenstand stand, im Gegensatz stand zur Weisheit der Philister. Also wir haben diese zwei Dinge, oder? Stärke der Philister und Weisheit, fleischliche Stärke der Philister und Weisheit der Philister auf der einen Seite, das Fleisch, ja? Auf der anderen Seite die geistliche oder die vom Geist begabte Stärke des Simson und das Geheimnis, etwas, ein besonderes Wissen, das nur er hat. Also hier stehen Wissen und Stärke Gottes auf der einen Seite und Wissen und Stärke der Philister oder Weisheit und Stärke der Philister auf der anderen Seite. Hier steht Fleisch gegen Geist. Ja, bitte. Aha. Ja, ist gut, danke für diese Beobachtung. Der Text selber sagt jetzt nur, dass diese 3000 am Dach waren und dass sie alle gestorben sind, oder? Vers 27 war das? Ja, also wir müssen hier korrigieren, wir können jetzt gar nicht genau sagen, wie viel Tote es waren. Jedenfalls mehr Tote, die er mit seinem Tod tötete, als die er mit seinem Leben tötete. Also wir müssen hier ein bisschen das relativieren. Die Zahl 3000 dürfen wir jetzt also gar nicht so sagen. Es können mehr gewesen sein, könnten auch weniger gewesen sein, oder? Dass einige, die oben waren, jedenfalls alle, die drunter waren, sind gestorben, oder? Alle, die im Hause waren. Ja. Also sagen wir statt 3000 eine sehr, sehr große Zahl, größer als die sonst, die er sonst getötet hat. Das heißt, so über 1000 waren sie ganz sicher. Ja. Danke. Ja, wir wollen jetzt also uns das ansehen. Vielleicht noch ein paar erklärende Worte zu den Philistern. Die Philister waren ja vom Meer her gekommen, vom Westen, und die waren jetzt dabei, auf friedliche Weise das ganze Land so zu durchdringen. Und wenn ihnen wer im Weg ist, dann haben sie natürlich schon auch Krieg geführt. Aber grundsätzlich kamen sie zuerst mal friedlich und schön langsam und durchdringen mit ihrer höheren Kultur und besseren Technologie und Weisheit das ganze Land, Philisterland, Palästina. Und die Gefahr ist jetzt, wenn die Philister da kommen und jetzt schön langsam da alles durchdringen mit ihrer Kultur und Weisheit und so weiter, dann, dass jetzt die Israeliten ihre Identität verlieren. Dass die Israeliten sich jetzt einfach vermischen mit diesen Unbeschnittenen und dass jetzt Israel seine Identität verliert. Und das wollte Gott nicht. Gott möchte Israel als abgesondertes Volk von den Philistern haben. Und dazu ist jetzt nötig, dass das Volk Gottes, die Israeliten, die müssen die Kraft Gottes erleben. Die müssen Gott besonders erleben. Wir haben ja schon das Thema gehabt, oder? Die zweite Generation, die dritte Generation. Wir müssen Gott besonders erleben. Wir müssen erfahren, dass es einen lebendigen Gott gibt, der für mich heute mit übernatürlicher Kraft wirkt und in mir und durch mich. Und das sollte jetzt im Simson klar zutage treten, dass es einen Gott gibt, der übernatürlich handelt. Und der real ist. Und das sollte den Philistern jetzt gezeigt werden. Und das ist ja bei uns auch so. Das Erste, was verloren geht, wenn irgendwas verloren geht, wenn wir irgendwie so, man lebt im Lauf der Jahre und im Trott dahin, wenn etwas verloren geht, was geht als Erstes verloren? Das Empfinden der übernatürlichen Kraft und Realität Gottes. Die Sensibilität für einen unsichtbaren Gott, der da ist, aber mächtig ist und der eine Kraft hat, die über den menschlichen Kräften steht. Das war im Christentum immer so der Fall. Ja? Wenn Christen einschlafen, dann schlafen sie deshalb ein, weil sie diese persönliche Beziehung zu dem übernatürlichen Gott fehlt. Und dann ist das Christentum kein Unterschied mehr da zu den anderen Religionen ringsum. Und dann kommen die Moslems und sagen, ja, was ist Besonderes da an euch Christen? Gar nichts. Wir haben noch eine unsere Religion ist noch besser. Ich habe mal mit Moslems zusammengearbeitet. Ich war in einer Textildruckerei, habe 3 Jahre lang dort als Hilfsarbeiter gearbeitet. Und da habe ich mit Türken zusammengearbeitet. Und die haben mir das erklärt. Die haben gesagt, als sie in den Westen gekommen sind, als sie dahergekommen sind, haben sie gestaunt, denn sie haben gehört, da ist das Christentum. Aber sie haben nichts gefunden von dem Christentum. Sie haben gesagt, wir leben ja viel strenger unsere Religion als ihr Christen. Dann haben sie ein paar Christen kennengelernt, die das ernst genommen haben, und das war ihnen dann ein Zeugnis. Aber das erstorbene, tote Christentum, das europäische, abendländische christliche Land, das europäische Christentum, die abendländische Kultur, christliche Kultur, die hat sie nicht besonders beeindruckt, weil die Kraft verloren gegangen ist. Also die Form war noch da und die ist noch in vielen Punkten da, aber die Kraft ging verloren. Das ist das, was 2. Timotheus 3, Vers 5, habe ich ja schon erwähnt. Sie haben den Schein, die Form eines gottseligen Lebens, aber die Kraft verleugnen sie. Was ist Christentum? Was ist wirkliches Christentum? In den Augen der Welt ist das Christentum nur eine von vielen Religionen. Ja? Und wenn die Christen das nicht die übernatürliche Kraft Gottes zutage treten lassen, dann ist das Christentum wirklich nur eine von vielen Religionen. Aber es gibt eine übernatürliche Seite am Christentum und das ist so wichtig, dass das der Welt gezeigt wird. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Das ist hier der Unterschied. Simson und die Philister. Jetzt ist die Frage, wird Simson das auch darstellen? Kapitel 14, Vers 1. Er ging hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. Und nun nehmt sie mir zur Frau. Simson will ein Mädchen von den Unbeschnittenen. Er sagt, ich habe sie gesehen. Und das genügt mir. Ich habe sie gesehen und jetzt will ich sie heiraten. Was heiratet denn da eigentlich? Er darf sich nicht wundern, wenn er nur das Fleischliche angeschaut hat, dass da nichts da ist, dass da nichts dahinter ist. Ja? Was hätte der Simson alles vollbringen können für Gott, wenn er eine Achsa zur Frau gehabt hätte? So wie der Othniel. Oder so eine ähnliche Frau wie die Achsa, die ihn im Positiven angetrieben hätte. Komm jetzt gehen wir, kämpfen wir gegen die Philister. Mit so einem starken Mann, da wäre einiges gegangen. Aber er interessiert sich für die nicht wiedergeborenen Frauen. Sein Vater und seine Mutter sagen zu ihm, ist unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Und Simson sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist recht in meinen Augen. Unvernünftig in der Partnerwahl. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber ich habe hier ein paar Folien vorbereitet. Wie suche ich mir den Ehepartner? Das ist die Frage, oder? Wie gehe ich vor? So wie Simson? Die Augen? Und dann schließe ich eine Freundschaft? Eine Probierfreundschaft, ob wir zusammenpassen? Muss nicht gleich sexuell gemeint sein, aber Probierfreundschaft halt, oder? Und wenn es nicht ist, dann suche ich mal andere. Oder gehe ich wirklich vor mit Gottes Kraft, mit Gottes Weisheit? So wie der Abraham, der hat gefleht für seinen Sohn, dass der Herr ihm, dem Sohn eine gute Frau, dass der Herr ihn führt, dass er eine gute Frau bekommt für den Sohn. Da gibt es diesen Ausdruck, ich habe das hier aufgeschrieben, bekehrt, bewährt, passend. Oder? Das ist ein gutes Schlagwort. Ist sie bekehrt, ist sie bewährt und ist sie passend? Nicht nur bekehrt und nicht nur passend. Bekehrt, bewährt und passend. Also es geht um die innere Schönheit zuerst. Reife, 1. Petrus 3. Ich habe das nur in einigen Schlagwörtern aufgeschrieben. Ich möchte jetzt natürlich nicht die ganze Stunde darüber sprechen, aber es ist wichtig, dass wir uns einige Gedanken machen. Und hier sind noch einige ledig, oder? Ja. ich habe recht spät geheiratet, aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich noch länger warten sollen. Ich habe erst mit 30 geheiratet, da hätte ich später heiraten sollen. Habe ich mir oft überlegt. Weil meine Frau, wir haben das schon besprochen mit meiner Frau. Ich bin so ein Zeitzünder, ja, ein bisschen spät, ein Spätaufwacher. Und das hat mein Lehrer schon gesagt. Er hat gesagt, in der Schule hat er schon gesagt, ja, der ist ein Zeitzünder, der ist einfach zu spät, aber er kommt dann schon, aber er braucht seine Zeit. Ja. Und so ist es, der eine ist schneller und der andere ist langsamer. Ja. Und es ist schon gut, wenn man lernt zu warten. Wir hatten dann halt am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, dann musste man das überbrücken, ja, wenn man zu schnell war. Deshalb ist es gut, wenn man wartet. Ja. Der Herr bestimmt, ob und wann und wen. In dem Herrn soll es geschehen, heißt nicht nur, dass sie gläubig sein soll oder er, sondern dass es auch unter seiner Führung geschieht. Ja. 1. Korinther 7, Vers 39. Die Heilige Schrift kennt keine Probierfreundschaft. Ja, wir probieren mal und dann, es passt halt nicht. Probieren wir es mit der Nächsten. Das ist zerstörerisch. Ja. Jemand hat mal gesagt, wenn du in ein Schloss gehst und davor ist ein Garten, es ist nicht erlaubt, im Garten zu spielen, wenn du nicht ins Schloss willst. Wenn du ins Schloss willst, aber wenn du in den Garten gehst, dann bitte mit dem Ziel, ins Schloss zu gehen. Was heißt das? Wenn du heiraten willst, dann sei dir klar, dass du sie heiraten willst, diese, wo du dich annäherst. Und nicht, ja, ich schau mal, ich weiß noch nicht, ob ich sie, aber wir können mal so, ich nähere mich halt mal an und noch näher und noch näher. Ja, ich muss vorher wissen, wer es ist, den ich heirate. Nachher kann ich mich annähern. Ja. Natürlich braucht sie auch Zeit, um sich an mich zu gewöhnen. Dass sie merkt, ja, ich interessiere mich für sie. Aber vorher muss ich schon wissen, das ist ja, die möchte ich heiraten. Ja. Wenn ich noch nicht weiß, ob ich die heiraten möchte, dann soll ich mich nicht annähern. Da kann ich mir zwar Gedanken machen, aber dann darf ich keine Schritte unternehmen in diese Richtung. Und das ist oft die Gefahr, wie viele denken sich, aber das ist so, ach, ich möchte doch ein bisschen und ich möchte sie ja näher kennenlernen und noch näher kennenlernen. So nahe kannst du sie gar nicht kennenlernen, dass du weißt, dass sie die Richtige ist. Es gibt nämlich nur einen, der sie gut kennt. Das ist der Herr Jesus und der weiß auch die Zukunft und der weiß die näheren Umstände, die ich nicht weiß. Deshalb ist wichtig, dass ich mich an den Herrn halte und dass ich ihm sage, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe, dass ich die rechte Frau heirate und dass wir einen guten Start haben. Guter Start heißt noch nicht gutes Ende, aber wenigstens einen guten Start. Es wäre schon schwierig, wenn man schlecht startet, oder? Dann muss man dann aufholen und dann hat man alle möglichen Schwierigkeiten in der ersten Zeit. Gut, mit der Hilfe des Herrn kann man da auch noch einiges machen, kann man den Herrn erleben. Aber es ist viel besser, wir haben einen guten Start wenn ich mir gut überlegt habe vorher und wenn ich vor dem Herrn gestanden bin und wenn ich sage, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe, wen ich jetzt wirklich heiraten soll. Und der Herr hilft uns dann sehr wohl, denn er hat ja auch ein Anliegen, dass wir als Ehepartner dann ihm dienen. Der steht uns dann schon bei. Also, hier kurze 10 Folien, aber ich werde sie nicht gründlich durchgehen, aber wer sich interessiert, kann sie später dann von mir aus haben. 4 Grundsätze für die Wartezeit. Ich merke gerade, dass da funktioniert irgendwas anders. Ich wollte das gar nicht, dass da irgendwo diese Sachen herumspringen, aber... Ich wollte eigentlich, dass die Folie kommt, aber sie kommt schon langsam. Also Zeit lassen. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Jesaja 58, Vers 16. Dann Sprüche 19, Vers 14. Eine einsichtsvolle Frau kommt von dem Herrn. Jemand hat mal gesagt, besser 45 Jahre glücklich verheiratet als 50 Jahre unglücklich. Was heißt das? Ja, 5 Jahre zu früh geheiratet und mir nicht überlegt. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eine Bremsschuh geheiratet. Oder? Das ist nicht gut. Hätte ich 5 Jahre länger gewartet, vielleicht hätte dann einige Sachen besser gelaufen, oder? Vertrauen. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht, auch die Ehefrauen und Ehemänner, die wir brauchen. Doch trachtet stets nach dem Königreich Gottes. Steht dort in Lukas 12. Dort, wo er sagt, euer Vater weiß, dass ihr das braucht, sagt er auch, dort trachtet stets nach dem Reich Gottes. Das soll uns leiten. Vertraue auf den Herrn, habe deine Lust an dem Herrn, er wird dir geben. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn, er wird handeln. Sei stille zum Herrn. Die kennen wir, die Verse. Aber sie sind, gerade in Bezug auf Ehepartner, sind sie auch recht aktuell und recht hilfreich. Dann muss ich auch lernen, bereit zu sein, zu verzichten. Nimm deinen Traummann, den du lieb hast, und opfere ihn. Und nimm deine Traumschwester, die du so liebst, im Geheimen, und opfere sie. Denn du weißt es noch nicht, ob das wirklich die ist oder ob du nur eben träumst von ihr. Da muss man loslassen. Und der Herr kann zu seiner Zeit dann die Türen öffnen. Jim Elliot hat einen sehr schönen Spruch gehabt. Ich weiß nicht, wieso das nicht kommt. Willst du wirklich, dass ich nun verzichte auf jenes eine, das mir köstlich schien, so nimm es hin. Es war ja doch nicht mein. Ich lasse dir ja nur, was längst schon dein. Dein will geschehe. Da schreibt in dem Buch, glaube ich, in diesem Tagebuch von Jim Elliot, wie heißt das Buch? Im Schatten des Allmächtigen. Willst du wirklich, dass ich nun verzichte auf jenes eine, das mir köstlich schien, so nimm es hin. Es war ja doch nicht mein. Ich lass dir ja nur, was längst schon dein, dein will geschehe. Und er lässt los. Und als er losgelassen hat, dann ging es gut. Man muss loslassen lernen. So mancher träumt von der einen oder anderen Schwester oder umgekehrt, die Schwester von dem einen oder anderen Bruder und hätte ihn gerne. Dann muss man loslassen. Und zu seiner Zeit erlebt man dann, wie der Herr führt, in die Richtung oder in eine andere. Es ist nicht verboten, dass man verliebt ist im Geheimen. Aber man muss nicht meinen, das ist dann schon der Ehemann, in dem man verliebt ist. Du wolltest schreiben. Moment, ich versuche wieder das zurückzuhören. Mein Computer hat hier Speicherschwierigkeiten, glaube ich. Das ist ihm zu schwer, diese Botschaft. Loslassen. Eine große Hilfe für die Partnerwahl sind die Eltern und manche haben das nicht erkannt. Sie meinen, die Eltern, die verstehen das nicht, da muss ich schon selber fertig werden mit der Frage. Aber die Eltern sind eine große Hilfe, sogar wenn sie nicht gläubig sind, weil die Eltern, die lieben uns auch, wenn sie nicht gläubig sind und sie können uns gute Ratschläge geben. Ich sage jetzt nicht immer, dass das gleich das Ausschlaggebende sein muss, vor allem wenn die Eltern nicht gläubig sind, aber sie können schon eine große Hilfe sein. Da kommt die Tochter und sagt, Papa, was hältst du von dem? Wie denkst du über den, Bruder so und so? Das ist schon eine Hilfe, wenn man damit darüber spricht. Ja. Man muss sich dann gemeinsam Gedanken. Ich habe hier ganz viele Bibelstellen, die kann ich jetzt nicht lesen, aber da sieht man, dass die Eltern einbezogen werden. In all diesen Bibelstellen sieht man, dass der junge Mann oder die junge Frau auf die Eltern horcht und auch gerade in Sachen Partnerwahl mit ihnen vorgeht. Eine Stelle habe ich nicht aufgeführt, das ist 1. Mose 24. Da sieht man wieder Abraham, der hat große Sorge, großes Anliegen, dass sein Sohn eine richtige Frau bekommt. Und die arbeiten zusammen, Abraham und Isaak. Sie hatte eine gute Frau, die haben dann später nicht aufgepasst. Die Rebekka war gut, aber später in der Ehe haben sie Fehler gemacht. Das ist was anderes. Ein guter Start heißt nicht automatisch gutes Ende, aber der Start war gut. Und sie war wirklich eine feine Frau, diese Rebekka. Ja, dann weiter. Kennzeichen echter Liebe. Ist gut, wenn man sich mal Gedanken macht über Liebe. Simson hat keine Ahnung von Liebe, aber er liebt die Philisterinnen. Und da ist so wichtig, dass man sich überlegt, was ist eigentlich Liebe? Und gerade auf dem Thema Partnerwahl ist wichtig, dass man sich hier Gedanken macht. Liebe, echte Liebe opfert sich auf, erzeugt Respekt, Achtung. Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung. Das sind irgendwelche Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn man verliebt ist. Ja, das kann man chemisch feststellen. Man kann das untersuchen, wissenschaftlich. Ja. Aber das ist nicht die Liebe. Das sind körperliche Vorgänge, aber das ist nicht die Liebe. Deshalb muss ich auch lernen, da mit dem zu leben, dass es gewisse Verliebtheitsgefühle sind, weder fleischlich noch geistlich. Also das gehört zum Leben. Ja. Aber das ist noch nicht deshalb, wenn ich jetzt verliebt bin in jemanden, heißt es noch nicht, dass es deshalb jetzt, das ist jetzt vom Herrn, oder? Weil ich habe das Gefühl. Das Gefühl ist deshalb, weil die Hormone ausgeschüttet werden und diese chemischen Prozesse ablaufen. Aber das ist nicht vom Herrn deshalb. Aber Simson hat das nicht gewusst oder wollte das nicht wissen. Der hat sich verliebt und er wollte jetzt diese haben. Liebe wächst auch ohne große körperliche Berührung. Liebe versucht, eine Beziehung aufzubauen. Eine normale Beziehung. Natürliche Beziehung. Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Liebe kann warten. Jakob war zwar nicht ein großes Vorbild in manchen Sachen, was seine Partnerwahl betrifft, aber wenigstens hat er gewartet. 7 Jahre für die Rahel. Ja. Die Lea war wahrscheinlich ohnehin die geistlichere als die Rahel. Aber als er dann aufwacht und es merkt, es ist die Lea statt der Rahel, das war dann eine ziemliche Überraschung für den Jakob. Aber statt dass er überlegt, ob der Herr nicht hier im Spiel sein könnte, der denkt gar nicht, der will einfach die Rahel. Wenn ich jetzt die Lea schon habe, dann kann ich jetzt nichts mehr machen, aber die Rahel, die will ich auch noch. Ja. Aber die Lea, die war, von wem ist der Messias? Von wem kommt der Messias? Von der Lea, nicht von der Rahel. Von Judah, der kam von der Lea. Liebe ist Verpflichtung, Bindung fürs ganze Leben. Echte Liebe ist geistliche Gemeinschaft. Und echte Liebe ist ein Abbild der Liebe Christi. Das habe ich von Ernst Gerhard oder Georg Meyer. Das ist der Mann, der die KFG gegründet hat, die Konferenz für Gemeindegründung, einer aus der Brüderbewegung. Aber sehr wertvolle Gedanken über Liebe. Simson hat keine Ahnung davon. Macht sich an die Frauen heran. Das andere, das wisst ihr alles schon. Grundregeln für die Partnerwahl. Sprich viel mit dem Herrn. 1. Mose 24 ist ein Beispiel. Da wird der Herr einbezogen. Zweitens, fasse einen Herzensentschluss. Lieber ledig bleiben, als mit einem Nichtgläubigen. Ein Joch, die Ehe ist ein Joch. Man ist zusammengespannt unter ein Joch. Und wenn das ein ungleiches Joch ist, der eine zieht in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung, am Anfang denkt man sich, ja, das ist ja nicht so schlimm, wir mögen uns ja. Aber dann merkt man, dass es sehr, sehr schwierig wird. Und wenn ihr euch gefunden habt, wartet bis zur Ehe. Das muss man eigentlich gar nicht mehr sagen, aber leider muss man es heute noch schon sagen. Man soll sich nicht zu stark annähern, körperlich gesehen. Partnerwahl. Worauf soll sie achten? Hier ist ein paar für unsere lieben Schwestern hier. Ein paar Fragen. Ja, ihr kennt die schon. Womit ernährt er sich? Vom Wort Gottes oder vom PC-Spielen? Ja. Wie verhält er sich im Elternhaus? Ja, kann man prüfen. Man lernt Geschwister kennen, Brüder kennen. Und man schaut. Einige Sachen kann man in Erfahrung bringen, andere nicht. Aber mit der Zeit kann man einiges in Erfahrung bringen. Wie geht er mit seiner Mutter um? Wie geht er mit Kindern um? Das wird eines Tages wichtig sein. So wie er mit der Mutter umgeht, wird er einmal mit mir umgehen, als Ehefrau. Die Mutter ist die erste Frau im Leben, oder? Eines Mannes. Da lernt man, wie man mit Frauen umgeht, bei der Mutter. Und umgekehrt die Schwestern. Der Vater ist der erste Mann im Leben und da lernt man, was ein Mann ist und wie man umgeht mit einem Mann. Wie spricht er über Vorgesetzte? Ist er diszipliniert? Plant er? Oder ist er ein Chaot? Lebt irgendwie in den Tag hinein und die Dinge kommen, wie sie kommen und das ist wichtig. Ich muss mir das überlegen. Will ich einen Chaot heiraten? Ja, dann muss ich aber auch damit rechnen, dass es schwierig wird in mancher Hinsicht. Besser, man ist geplant, diszipliniert. Das sind christliche Tugenden. Ist er ein Diener oder lässt er sich lieber selbst bedienen? Wie sieht es aus mit seiner Demut? Oder weiß er alles besser? Hat er gern Gäste? Das kann ein Thema werden, oder, wenn wir verheiratet sind. Oder ist er ein Individualist, der niemanden will? Und wenn er mal ein Haus hat, dann will er, dass er nur dort alleine ist. Das kann schwierig werden für eine Ehe. Kann er sich beherrschen oder geht sein Temperament schnell mit ihm durch? Ja. Lebt er nach Lust und Laune? Oder was ist sein Lebensmotto? Kann er eine Familie ernähren? Also, als ich geheiratet habe, ich habe sehr lange studiert und ich hatte gar nichts, als ich heiratete. Meine Frau hatte ein Auto, hatte eine Wohnung. Ich habe Frau mit Auto und Wohnung geheiratet. So wie der Mann die Annonce in der Zeitung aufgegeben hatte. Ich suche eine Partnerin. Ja? Er war Bauer. Bitte Bild vom Traktor beilegen. Das war, weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Ja, aber wieder zurück. Wir dürfen schon lachen, aber es ist auch wichtig, dass wir uns hier sehen. Die Sache ist schon, muss man sich gut überlegen. Kann ich meine Kinder seiner Erziehung anvertrauen? Könnte ich mir vorstellen, dass der mal meine Kinder erzieht? Ist er beständig oder ändert er sich schnell? Ändert er schnell seine Meinung und seine Projekte und seine Planungen? Ist er so ein ad hoc Mensch, so Entscheidung aus dem Bauch heraus? Das kann Mühe geben in einer Ehe. Ja? Heute dachte er so, morgen denkt er anders und man weiß gar nicht, woran man dran ist. Ja? Oder ist er beständig? Hat er Ziele im Leben? Kann er führen? Trägt er Verantwortung? Oder drückt er sich, wo er nur kann? Hat er einen Blick dafür, was getan werden muss? Hat er, wenn irgendwo was ist? Ja? Oder lässt er die anderen arbeiten und er selber verschwindet. Das sind so Charaktereigenschaften, auf die man schauen sollte. Tut er mehr, als man von ihm verlangt, oder tut er nur das Nötigste? Es gibt so Minimalisten im Leben. Und das kann schwierig werden in einer Ehe. Nun, natürlich kann der Ehemann nicht vollkommen sein, das ist klar. Man muss sich nur überlegen, will ich das in Kauf nehmen? Ja? Will ich so einen Mann in Kauf nehmen in meiner Ehe? Hat er Ausdauer? Führt er die Dinge zu Ende oder gibt er schnell auf? Das kann auch schwierig sein in einer Ehe, wenn einer nicht wirklich ausdauernd ist. Natürlich kann man hier wachsen. Ja. Was imponiert dir? Dass er 100 Kilo heben kann? Oder gibt es andere Dinge noch in seinem Leben, die dich imponieren? Das ist nicht das Wichtigste, wie er aussieht. Das ist nicht das Entscheidende jetzt. Worauf soll er achten? Jetzt kommen die Brüder dran. Wie redet sie über ihren Vater? So wird sie eines Tages, man kann ja was, diese Beziehung, die sie hat, man kann ja was lernen. Das ist ihr erster Mann im Leben. So wird sie dann mit ihrem zweiten Mann sein. Wenn sie ihn verachtet, glaubst du, dass sie dich achten wird? Schaut sie weg, wenn die Mama sich abrackert? Oder packt sie mit an? Wenn es schwierig wird, läuft sie davon oder bleibt sie unter der Last? Wie benimmt sie sich anderen gegenüber? Freundlich, sanftmütig oder nörgelnd und aufbrausend und ähnliche Dinge? Familie, ja? Ist sie ein Familienmensch? Es wird wichtig. Kinder, kann sie mit Kindern umgehen? Kann sie mit Geld umgehen? Das kann ein ganz großes Problem werden in einer Ehe, wenn der Mann bringt das Geld heim, die Frau gibt es aus, es ist nie was da. Wird Ordnung bei ihr klein oder groß geschrieben? Wie kleidet sie sich? Erkennt sie die biblische Schöpfungsordnung an? Also Haupt, wie denkt sie über das Haupt? Oder ist sie eher modern und sagt, nein, sie ist für die Emanzipation und so weiter? Musik, ja, Der eine denkt sich, ja, das ist mir egal, wir brauchen nicht. Aber wenn man mal Kinder hat, dann ist es schon wichtig, dass man singen kann, oder? Gut, dass bei euch ist das kein Problem, glaube ich. Gastfreundschaft. Das ist für eine Ehe wichtig, dass sie ein offenes Haus hat. Meine Frau wollte immer ein offenes Haus. Sie sagte, sie möchte einen Mann heiraten, der das Haus offen hat. Und unser Haus war offen. Da sind viele, viele ein- und ausgegangen. Lässt sie sich belehren oder ist sie stur? Es kann schwierig werden. Sturheit kann auch gut sein. Im positiven Sinne kann man eine Festigkeit haben, ja, fest. Aber man muss auch bereit sein, sich belehren zu lassen. Kann ich sie führen? Oder ist das eine Frau, wo immer sagt, puh, das wird schwierig, so eine Frau zu führen? Es gibt Frauen, die sind sehr stark in der Führung und da brauchen sie aber einen noch stärkeren Mann. Jedenfalls, wenn das nicht ist, dann muss man es lernen in der Ehe. Ja? Wenn sie die Älteste war von 10 Kindern zu Hause, oder? Und er war der Letzte in seiner Familie und er hat sich nie um irgendwas kümmern müssen, aber sie, die musste sich immer kümmern um alles. Ja? Und dann heiraten sie und dann merken sie, oh, da muss er dann viel lernen. Nicht, dass sie nicht heiraten können, aber es wird Schwierigkeiten geben. Das muss man sich klar werden, man muss daran arbeiten. Und ja, beide, worauf sollen beide achten? Ist er wirklich von Neuem geboren oder sie? Hat sie mit Sünde gebrochen? Ist sie dem Herrn hingegeben? Wer sind ihre Freunde oder seine Freunde? Ist ein Bemühen und eine Freude erkennbar, im Reich des Herrn zu dienen? Man möchte ja dem Herrn dienen, da muss der andere, muss schauen, was sind seine Ziele? Ja? Will er dem Herrn dienen oder ist ihm das andere wichtiger? Ja? Das Leben hier, das Geld verdienen und so weiter. Ja, was macht eine Beziehung beständig? Was ist es, das eine Beziehung über Jahre hinweg schön macht? Hat einmal jemand sich Gedanken gemacht, ich habe das abgeschrieben. Respekt, gegenseitiger Respekt. In der Ehe, ja? Echte Kameradschaft in der Ehe. Gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele. Also, das ist was Dauerhaftes dann. Ja? Eine Liebe, die sich aufopfert, die warten kann, die den anderen ehrt, die sich ihm verpflichtet bis zum Tode, die Anteil nimmt, zuhört, Verantwortung übernimmt. Das hatten wir schon vorher. Einmal hat jemand gesagt, Hauptsein heißt das Haupt hinhalten. Das ist für die Männer hier. Hauptsein bedeutet das Haupt hinhalten. Nicht Hauptsein heißt, ich bin einfach Chef und fertig, sondern Haupt, ich bin bereit, mich hinzugeben, mein Haupt. Und auch zu denken, vorauszudenken. Ja, da gibt es noch viele Fragen. Gibt es nur einen bestimmten Partner fürs Leben, für mich? Oder gibt es mehrere Möglichkeiten? Grundsätzlich ist das so, mit dem Partner, mit diesem bestimmten Partner. Gott geht auf unsere Wünsche ein. Gott hat nicht vorher bestimmt, vor Grundlegung der Welt, wen ich heiraten werde. Er hat es gewusst, keine Frage, aber er hat es nicht vorher bestimmt. Aber das geht so, ich bin hier ledig und sage, Herr, ich möchte gerne heiraten, könntest du mir helfen? Der Herr sagt, ja, du willst heiraten? Gut, ich helfe dir. Also, schauen wir uns mal um. Ich helfe dir. Und jetzt sage ich dem Herrn meine Not oder sage ihm, wie ich mir das vorstelle und so weiter. Und der Herr sagt mir, ja, schau in der Schrift, da gibt es Prinzipien, die und die und die, das musst du beachten. Gut, man beachtet es, man hat Eltern, man hat Geschwister, man hat Ratgeber, man hat Informationen, man lernt Geschwister kennen und man fragt, Herr, hilfst du mir weiter? Ich bräuchte einen Ehepartner. Und der Herr sagt, ja, ich helfe dir schon, wir schauen weiter. Und so geht es gemeinsam mit dem Herrn. Und dann führt der Herr. Dann gibt es Schritt für Schritt, geht es weiter. Und er hilft uns dann, dass wir den Partner finden, der zu uns passt und mit dem wir auch gemeinsam dienen können. Und weil er den Überblick hat, was ja alles noch auf mein Leben zukommen wird, deshalb wird er mir dann schon auch da helfen, dass ich die Dinge, die ich nicht voraussehen kann, da wird er voraussehen. Und das ist wichtig, dass wir die ganze Sache mit ihm machen und dann geht die Sache gut. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich jetzt geheiratet habe, dass ich jetzt keine Probleme haben werde. Wir haben immer Probleme, weil wir Sünder sind. Sie ist ein Sünder und ich bin ein Sünder. Meine Frau ist ein Sünder und ich bin gar viel schlimmerer noch Sünder. Ich hab immer gedacht, als ich ledig war, ich bin nicht so schlimm. Und dann habe ich geheiratet und dann habe ich festgestellt, was ich für ein Kerl bin. Ich habe es nie gedacht, als ich ledig war, was da alles rauskommt aus den Menschen. Und da bin ich durch einige harte Zeiten gegangen, aber das war so gesund für mich. Darf man ein Zeichen von Gott fordern, dann muss man vorsichtig sein mit Zeichen. Denn das Thema hatten wir schon. Wir sollen biblische Prinzipien anwenden und nicht einfach Gott unter Druck setzen. Sagen, Gott, wenn die jetzt morgen einen grünen Pullover trägt, dann ist es, oder? Ja. Da kann man sehr in die Irre gehen. Oder man kann auf ganz eigenartige Gedanken haben. Da ist eine Schwester, die hat mich interessiert, die war irgendwie, die hat mir gefallen und auch vom Geistlichen her, und ich habe gebeten dem Herrn, ob das nicht die Frau wird und so weiter. Und dann steige ich mal in den Zug ein und fahre nach Hause da von irgendwo, und dann gehe ich durch den Zug und gehe ins Abteil, und da sitzt genau die Schwester dort drinnen. Wir haben eine gemeinsame Wegstrecke, mit dem Zug zu fahren. Und dann dachte ich, das ist sicher vom Herrn, die wird meine Frau, oder? Denn der Herr hat es geführt, dass ich mit ihr im Zugabteil sitze. Aber sie wurde nicht meine Frau. Das sind eigenartige Gedanken, die man hat. Man meint, alles Mögliche hat jetzt Gott geführt, und dann zieht man Schlussfolgerungen, und die sind nicht richtig. Deshalb soll man schon vorsichtig sein. Aber gibt es keine Probierfreundschaft, dass wir es ausprobieren? Nein, die Schrift kennt das nicht. Es gibt keine Probierfreundschaft. Es kann sogar ein Hindernis sein für geistliches Wachstum, weil dann habe ich mich schon zu früh auf jemanden konzentriert, und wir probieren da was und wir merken dann, nein, ist doch nicht so das Richtige. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber ich muss doch zuerst eine Freundschaft haben, und dann nach einer gewissen Freundschaft, dann kommt nach ein paar Jahren, dann kommt dann die Verlobung und dann kommt dann die Heirat. Aber das funktioniert nicht so. Viele sind auf der Strecke geblieben. Da war es nach der Probierfreundschaft aus, und sie sind schwer verletzt. Wirkliches Prüfen ist ja nicht möglich in der Zeit. Ja, aber ich möchte sie kennenlernen. Kennenlernen kann man die Menschen auch, ohne dass man eine Probierfreundschaft hat. Man kann sie sogar besser kennenlernen, oder? Wenn sie noch nicht weiß, dass sie im Auge ist von mir, dann kann ich sie besser kennenlernen, als wenn sie weiß, der schaut auf mich. Und dann wird sie sich von der besten Seite zeigen, oder er wird sich von der Schokoladeseite zeigen. Und da wird sie, die werden sich nicht wirklich kennenlernen. Jedenfalls ist es schwierig, oder? Wirkliches Prüfen ist ohnehin nicht möglich. Da brauchen wir die Hilfe des Herrn. Letztlich kennt nur er den Partner wirklich. Es ist gefährlich, das Herz schon jemandem zu vergeben, bevor man sich sicher ist. Ja, das sollten wir vielleicht noch zurück zu dem Punkt hier. Es ist gefährlich, das Herz jemandem zu geben, bevor man weiß, das richtet sich vor allem an die Schwestern. Wem willst du dich öffnen? Einem, der sagt, ja, vielleicht wirst du meine Frau. Willst du dich öffnen? Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Schreibtisch und einem Schrank? Vielleicht kennen das einige schon. Ja. Ein Schreibtisch, der Mann ist wie der Schreibtisch. Da hast du eine Schublade, die tust du auf, die tust du zu. Und dann noch eine Schublade, auf und zu. Ein Schrank, der ist entweder offen oder nicht. Eine Schwester, eine Frau ist wie ein Schrank. Wenn sie sich mal öffnet, ist sie offen. Der Mann, der macht nur eine Schublade auf. Das andere ist noch zu. Ja. Aber das kann eine Frau nicht. Wenn sie eine Frau ist, meine ich. Ich meine eine richtige Frau. Keine Emanze oder irgend sowas. Eine Frau öffnet sich jemanden erst, wenn sie Sicherheit hat. Und wenn sie keine Sicherheit hat, kann sie sich nicht öffnen. Das heißt, sie kann sich erst öffnen, wenn sie weiß, der will mich hundertprozentig heiraten. Ja, dann kann sie sich öffnen, sonst geht das nicht. Das war nur so ein Ausflug in die Sache mit Simson und seinen Frauen. Sie ist die Rechte in meinen Augen. Oh, jetzt habe ich die Zeit übersehen. Ich bitte um Vergebung. Wir schließen hier ab. Völlig übersehen. Wir beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du der rechte Führer bist in unserem Leben. Wir beten, dass wir von Simson lernen, von seinen Fehlern. Und wir beten, dass du uns leitest, dass wir dir dienen und dass wir deine übernatürliche Kraft immer wieder erfahren, deine übernatürliche, wunderbare Führung. Bitte segne die Zeit zum Mittag und wir danken dir für alles Helfen. Amen. Amen.